Also zunächst einmal muss ich sagen, dass es natürlich eine Erleichterung bedeutet hat, dass sich Trump und Juncker überhaupt gestern auf irgendetwas verständigen konnten und der Handelsstreit nicht noch weiter eskaliert ist, als er es in der Vergangenheit schon war. Allerdings muss ich auch sagen, dass das, was jetzt verhandelt wurde zwischen Trump und Juncker, tatsächlich als TTIP-Light bezeichnet werden muss, beziehungsweise ich würde das sogar zuspitzen, das, was da wieder auf den Verhandlungstisch gebracht wurde, das sind eher die schlechtesten Teile von TTIP, über die wieder gesprochen werden soll, mit einer Ausnahme. Die Regelungen zum Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren, Schiedsgerichte, die wir als Grüne sehr scharf kritisiert haben, wurden gestern nicht angesprochen. Das ist gut, da wissen wir aber natürlich auch noch nicht, ob das nicht noch passieren wird. Aber unter dem Stichwort, wir reden über Standards und wollen da unnötige Bürokratie abbauen, sind wir genau in dem Themenfeld drin, das bei den TTIP-Verhandlungen der Vergangenheit schon große Probleme bereitet hat. Dann geht es nämlich um Umweltschutzstandards, um Sozialstandards, die in der Sprache von Handelsabkommen zu unnötigen Handelshemmnissen führen.
Was sind es dann genau für Handelsabkommen, über die wir da sprechen?
TTIP war ein sehr umfassendes Freihandelsabkommen, so wie es in der Vergangenheit verhandelt wurde. Das heißt, es hat sich auf sehr viele unterschiedliche Industriebranchen bezogen, wo es einmal um Zollsenkung ging, aber eben auf der anderen Seite darum zu gucken, wie kann man Dinge, die standardmäßig unterschiedlich geregelt wurden in den beiden Räumen, zum Beispiel beim Thema Chemieregulierung, so angleichen, dass ein Produzent in der Chemiebranche nur noch ein Produkt für beide Märkte, für die USA und die EU herstellen muss. Das wurde besprochen. Dann ging es um Fragen wie öffentliche Auftragsvergabe und eben um dieses sehr strittige Thema der Investor-Staat-Schiedsgerichte. Wenn man sich jetzt anguckt, worüber Trump und Juncker gestern gesprochen haben, dann haben sie gesagt, sie wollen zum einen über die Zölle widersprechen. Industriezölle sollen auf Null gesenkt werden. Da sagen wir Grünen auch, das ist grundsätzlich etwas, worüber man sprechen kann, was durchaus auch Sinn macht, mit Ausnahmen. Es gibt sensible Bereiche, wo auch Zölle Sinn machen können, aber die meisten Industriezölle könnten schon zwischen der EU und den USA abgesenkt werden. Und dann haben sie eben zum Zweiten gesagt, für eine Reihe von Branchen, da haben sie zum Beispiel über die Chemie gesprochen, wollen sie jetzt wieder über die Angleichung von Standards sprechen. Und Donald Trump hatte für Twitter ja auch verkündet, er will eigentlich alle Handelsbarrieren auf Null setzen. Und das ist eben aus Sicht der USA zum Beispiel das europäische Vorsorgeprinzip, das europäische Verbot von Gentechnik. All das stört die USA und das würden sie gerne im Rahmen von Handelsabkommen abbauen. Und da müssen wir sehr misstrauisch sein, was da in den kommenden Wochen und Monaten auf uns zukommt.
Jetzt spielt gerade das Gensoja ja eine gewisse Rolle im großen Handelsstreit, den Trump angezettelt hat. Da geht es um China, die vorher sehr viel Gensoja abgenommen haben und da floss sehr viel hin. Das wollten die jetzt boykottieren im Zuge des Handelsstreits und als Gegenmaßnahme gegen die erhobenen Zölle aus den USA. Jetzt findet man dann praktisch in Europa einen neuen Abnehmer durch Juncker.
Ja, in der Tat. Juncker hat gestern Abend Donald Trump eine goldene Brücke gebaut in einer Situation, die für ihn, also für Trump, sehr unangenehm war. Er hat ja den Handelsstreit mit China massiv eskaliert. Er hat immense Zölle auf chinesische Produkte erhoben, die in die USA eingeführt werden. Und die Chinesen haben reagiert, wiederum auch mit ziemlich vielen Zöllen auf amerikanische Produkte, die nach China verkauft werden. Und das hat jetzt zu negativen Konsequenzen in den USA geführt, insbesondere für die Sojabauern, die weniger Produkte nach China verkaufen konnten, was zum Preisverfall geführt hat und zu sehr viel Ärger und kritischer Diskussion in den USA. Donald Trump stand da ziemlich unter Druck, hat auch selbst ein Hilfsprogramm für die Landwirtschaft noch einen Tag zuvor verkündet und damit gerät er deshalb unter Druck, weil er ja immer wieder vollmundig in den USA verkündet hat, die USA könnten Handelskonflikte gar nicht verlieren. Seine Zolleskalation sei nur eine Gewinnerstrategie für die USA und alle, die warnen davor, dass Handelskonflikte am Ende nur Verlierer kennen, würden Quatsch reden. So, und in dieser Situation war er, dass er jetzt mit den ersten negativen Folgen seiner Politik auch konfrontiert wurde. Und genau in dieser Situation hat ihm jetzt Jean-Claude Juncker das Angebot gemacht und gesagt, ja, die EU könnte ja mehr des amerikanischen Sojaanbaus dann abnehmen und in die EU importieren. Und damit ist es alleine aus amerikanischer Perspektive schon ziemlich schwierig geworden, was Juncker da angeboten hat, weil es war ja gut, dass Trump in den USA erstmals unter Druck stand, auch wenn das natürlich für die Sojabauern in den USA eine schwierige Situation war, haben wir immer gesagt, Trump kann nur von den Amerikanern abgebracht werden, von seiner fatalen Handelspolitik. Den interessiert nicht, was Länder wie die EU dazu sagen oder auch was die Chinesen dazu sagen. Nur wenn seine eigenen Leute ihm am Ende sagen, das ist schlecht, wird er von diesem Protektionismus sich abwenden. Und dieser Druck war jetzt erstmals da in den USA. Und den hat Juncker jetzt ein Stück von ihm genommen. Jetzt kann er sich wieder als Held darstellen und sagen, guck mal, ich kann die unterschiedlichen Wirtschaftsräume so gegeneinander ausspielen, dass die USA am Ende doch gewinnen. Wir brauchen die Chinesen nicht, jetzt können wir die Europäer nehmen. Und da musste ich nur mit den Autozöllen drohen und schon sind die bereit einzuspringen. Und das Zweite, was wir bei diesem Soja-Thema nicht vergessen dürfen, der überwältigend große Teil des amerikanischen Sojas ist eben genmanipuliertes Soja und damit aus umweltpolitischer Perspektive auch kein gutes Produkt, was dann hier nach Europa kommt.
Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, können wir überhaupt so viel abnehmen, wie China das getan hat? Die EU ist bedeutend kleiner, was Bevölkerung und auch Fläche angeht, als China.
Also von den Ausmaßen und wie Jean-Claude Juncker das überhaupt machen will, dass die Europäische Union jetzt mehr Soja importiert, ist bislang überhaupt nichts bekannt. Deswegen haben wir als Grüne Bundestagsfraktion jetzt auch nochmal eine Frage gestellt an die Bundesregierung, an die Europäische Kommission. Was ist damit überhaupt gemeint? Weil Donald Trump hat sich gestern Nacht bei dieser spontan anberaumten Pressekonferenz sehr vollmundig geäußert, hat gesagt, die Europäische Union hat zugesagt, ganz viel Soja jetzt zu kaufen. Und wenn man sich den Text anschaut, den aber tatsächlich Trump und Juncker schriftlich miteinander vereinbart haben, dann steht das da überhaupt nicht drin, sondern da steht dann, wir reden über verschiedene Branchen und unter anderem auch über Soja. So, das heißt, die große Frage ist, was machen die da jetzt überhaupt? Und diese Frage kann ich zu diesem Zeitpunkt, jetzt wenige Stunden nach der Pressekonferenz, auch noch gar nicht beantworten.
Es ist allerdings ja tatsächlich dann auch ein geopolitisches Spiel. Wir hätten früher gesagt, die westliche Welt schließt sich zusammen, um gegen das Aufkommen Chinas als neue Wirtschaftsmacht oder Weltmacht sogar Werte entgegenzusetzen und sich gemeinsam zu stärken. Jetzt haben wir allerdings mit Trump diese Werte nicht. Der andere Fall, wo man sagen könnte, da geht es auch um Geopolitik, ist dieser andere Teil des Deals, da geht es um Flüssiggas. Flüssiggas soll die EU jetzt auch mehr von den USA importieren. Allerdings bauen wir auch gerade die Nord Stream 2. Dann bräuchten wir kein Flüssiggas importieren aus den USA.
Grundsätzlich geht es Trump in seiner Handelspolitik zu einem ganz großen Teil um Geopolitik. Das darf man niemals vergessen. Und da steht er übrigens auch in einer Tradition amerikanischer Präsidenten. Selbst Barack Obama hat Handelsabkommen als Geopolitik verstanden, hat ganz gezielt Handelsabkommen gemacht gegen China, zum Beispiel das Transpazifische Abkommen, was er verhandelt hat, oder auch das Dienstleistungsabkommen TISA, wo sehr viele Staaten Mitglied sein konnten, aber ausgerechnet die Chinesen aufgrund des Vetos der USA nicht teilnehmen konnten. Also das war immer schon die Frage, wer ist eigentlich die Weltmacht im Wirtschaftsbereich, und da haben die USA China als große Konkurrenz angesehen. Allerdings hat sich Donald Trump natürlich ein Stück weit, seit er Präsident ist, daraus verabschiedet, die Europäische Union als Partner in diesem Konflikt zu sehen, sondern er hat ja selbst noch wenige Tage, ist das glaube ich erst her, gesagt, die Europäische Union ist eigentlich ein Feind für die USA, hat mit seiner Strafzollpolitik auch immer gleichermaßen verschiedene Wirtschaftsräume der Welt getroffen und insbesondere diesen Handelskonflikt mit China jetzt auch im Alleingang eskaliert. Dass da jetzt Juncker für ihn einspringt in der Frage des Gensojas und dass sie jetzt gleichzeitig über Fracking-Gas aus den USA sprechen mit Blick auch auf die Nord Stream Pipeline von Russland, das passt ihm alles gut in den Kram. Allerdings hat Donald Trump aus meiner Sicht da keine feste Bündnisstrategie mehr, sondern er guckt einfach überall da, wo es ihm passt, wo er gerade Vorteile für die USA rausholen kann. Und wenn er es schafft, mit einer Aktion gleichzeitig jetzt mal die Chinesen auszuboten, wie er das mit diesem Deal gemacht hat, aber vielleicht gleichzeitig auch noch Druck innerhalb der Europäischen Union zu erzeugen, weil die einzelnen europäischen Mitgliedstaaten bestimmte Aspekte des Deals vielleicht auch unterschiedlich positiv bewerten, dann ist das für ihn eine besonders gute Situation. Denn am liebsten würde er nicht mit der Europäischen Union verhandeln, sondern nur mit einzelnen Mitgliedstaaten der EU. Dann wäre nämlich seine Macht noch viel größer. Dann könnte er die noch besser gegeneinander ausspielen. Und deswegen hat er sich sehr strategisch in diesen ganzen Verhandlungen aufgestellt und hat geguckt, wo kann ich einen Keil zwischen den Mitgliedstaaten treiben. Er wusste, Deutschland und Frankreich insbesondere sind nicht einig bei der Frage, wie man mit den USA umgeht. Er hat darauf gesetzt, dass Deutschland alles dafür tun wird, die Autozölle zu verhindern. Genau deshalb hat er da auch so ein großes Gewicht draufgelegt, Deutschland unter Druck zu setzen. Die Franzosen wären viel härter aufgetreten im Umgang mit den USA. Und da hat er es jetzt sehr geschickt geschafft, die deutsche Bundesregierung so weit unter Druck zu setzen, dass die wiederum in Brüssel sich auf so einen Deal jetzt eingelassen hat.
Also kann man sagen, treibende Kraft hinter diesem Deal ist auch Deutschland?
Auf jeden Fall. Wäre es nach Macron gegangen, dann hätte es so ein Angebot mit Sicherheit nicht gegeben. Deutschland hätte ja auch ein Autozollabkommen in Betracht gezogen. Da waren die Franzosen nicht glücklich. Eine komplette Abschaffung der Industriezölle hatte Deutschland vorgeschlagen. Da hat Frankreich immer gesagt, der Landwirtschaftssektor muss weiterhin geschützt werden. Das können wir nicht mit anbieten. Und das war jetzt schon sehr stark Deutschland, die gesagt haben, wir wollen unbedingt deeskalieren, wir wollen unbedingt die Autozölle vom Tisch haben und dafür musst du, Juncker, jetzt richtig was anbieten, damit das nicht passiert. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das am Ende die beste Verhandlungsstrategie ist, weil Trump Schwäche oder Kompromissbereitschaft immer als Schwäche versteht und er glaubt mit Sicherheit jetzt, dass er gewonnen hat, dass er nur ein bisschen drohen musste und schon kommt die EU angefahren, bietet ihm was an und es ist ja jetzt erstmal einseitig, was passiert. Die EU hat sich vielleicht verpflichtet, Soja abzunehmen, mehr LNG zu importieren und auf der anderen Seite hat Trump ja nichts richtig versprochen. Er hat nicht gesagt, die Strafzölle auf Stahl werden wieder abgesenkt. Er hat auch nicht gesagt, dass die Autozölle nicht kommen. Er hat nur gesagt, solange wir hier verhandeln, wird das jetzt erstmal nicht passiert. So richtig Zugeständnisse hat er erstmal nicht gemacht und die EU auf der anderen Seite sind erstmal jetzt in Vorleistung gegangen. Das kann er wiederum als großen Erfolg verkaufen.
Jetzt haben wir im Gespräch so zwei Betrachtungsweisen auf Trump gehabt. Auf der einen Seite geht man von so einem erratisch handelnden, nicht richtig einschätzbaren Machtmenschen aus, der aus einem Ego heraus handelt, auf der anderen Seite aber aus jemandem, der doch ein starkes Kalkül dahinter hat. Welche Sichtweise auf diese Person, gerade wenn es um Handelsstreitigkeiten geht, würden Sie denn der Bundesregierung und auch der Europäischen Union anraten?
Ich glaube, es gibt bei Donald Trump ein Thema, bei dem er recht beständig ist und das schon seit den 1980er Jahren und das ist tatsächlich die Frage der Handelspolitik. Wenn man sich so anguckt, was er öffentlich geäußert hat in der Vergangenheit, dann ist er bei diesem Thema sehr konsequent bei seiner Sichtweise geblieben, dass er glaubt, die USA haben sich seit vielen, vielen Jahren in der Handelspolitik über den Tisch ziehen lassen, haben Verträge gemacht, die zum Nachteil der USA sind und insbesondere all das, was seine Vorgänger getan haben, indem sie Spielregeln im internationalen Raum vereinbart haben, multilaterale Spielregeln durch die WTO bis jetzt zum Pariser Klimaschutzvertrag, die darauf aufbauen, auf der Idee, dass wenn man miteinander kooperiert, dass es am Ende zum Vorteil aller ist. Diese Idee teilt Trump nicht. Da glaubt er, dass das alles geschaffen wurde, um am Ende die USA auszunutzen. Und das will er alles zerstören. Er will wieder in Ad-hoc-Verhandlungssituationen kommen, wo er glaubt, dass die USA mit ihrer Größe und Stärke und auch mit seiner kaltblütigen Verhandlungsstrategie dann bessere Deals für sich herausholen können. Und deswegen ist er konsequent an dieser Stelle, was er in den vergangenen Monaten gemacht hat, eine ganze Reihe internationaler Verträge aufgekündigt hat, sei es das transpazifische Handelsabkommen, sei es das Freihandelsabkommen Mexiko-Kanada-USA, NAFTA, was er in Frage gestellt hat, sei es die Aufkündigung des Pariser Klimavertrags, das Infragestellen des Iran-Atomdeals, die UNESCO-Konvention. Und mich würde auch nicht wundern, wenn er irgendwann so weit geht, den Austritt der USA aus der WTO zu erklären. Das passt alles zusammen und an der Stelle ist er überhaupt nicht irrational, also irrational inhaltlich schon, aber er folgt da für sich einer sehr klaren Linie.